Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Da sind wir wieder. Hallo Kathi.
Hallo Tina. Ich freue mich. Es fühlt sich an, als ob wir eine Ewigkeit nicht mehr über Bücher gesprochen hätten.
Ja, das stimmt. Das letzte Mal hatten wir die Christine zu Besuch, richtig? Und dann ist es tatsächlich schon ein paar Wochen her, dass wir über die Bücher gesprochen haben, die wir gelesen haben.
Ja, wir sprechen ja dazwischen nicht über Bücher, weil wir es uns aufheben wollen für den Podcast. Deswegen fühlt sich wirklich eine Ewigkeit her. Ich habe mir so eine Leseliste gemacht, die ich seit Anfang des Jahres führe. Und die lag auf meinem Nachttisch und jetzt habe ich sie heute Morgen nicht gefunden. Oh. Also musste ich so durch alle Zimmer rennen, so die Stapel neben dem Bett durchforsten, auf dem Kindle schauen, was ich da gelesen habe, und weil ich ja immer dann auf so unterschiedlichen Wegen lese. Und hier an meinem Büro hatte ich auch jede Menge Stapel. Aber ich habe was Gutes gefunden und du auch.
Ja. Ich habe jetzt mal drei Bücher ausgewählt. Ich habe viel mehr gelesen, aber es ist ja auch nicht jedes Buch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, nicht empfehlenswert, aber brauche nicht unbedingt viele Minuten im Podcast. Also drei habe ich mit.
Ich auch. Und bevor wir loslegen und heute teilen, was wir Gutes gelesen haben, was wir dir da draußen mitgeben wollen, das Wetter wird jetzt hoffentlich besser und man kann auch mal draußen lesen und am See lesen oder am Meer oder sonst wo. Die Urlaubssaison rückt näher. Tina, sag mal, wo kriegst du denn deine neuen Bücher her?
Also auf der einen Seite habe ich länger über diese Frage nachgedacht, aber nicht, weil ich keine Antwort wusste, sondern weil ich überlegt habe, was jetzt auch mal neu wäre, also was ich erzählen kann, was neu ist, wo ich meine Empfehlungen herbekomme. Und auf der anderen Seite war natürlich die Antwort sofort da. Das ist bei mir, also Instagram, aber da kommt es natürlich drauf an, wem man so folgt. Und da folge ich einmal einem Book Club, also Jordi's Book Club heißt der Instagram-Account, und das ist interessanterweise also ein Mann, der ganz viele Bücher teilt, der auch immer total viele Bücher übrigens zugeschickt bekommt von Verlagen. Das ist ja irgendwie was wir noch nicht hinbekommen haben oder nicht wissen, wie das funktionieren könnte. Aber das, finde ich, ist ein guter Account, einmal weil da wirklich viel kommt. Und ich mag das auch total, der macht dann so Instagram-Posts, da zeigt er dann den Titel und dann hast du bestimmt auch schon gesehen, so 5, 6, 7 so Stichpunkte, die dann so auf diesem Post dann drauf sind. Und das mag ich total gerne, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Dann kann ich mir es so durchlesen. Und wenn ich denke, ach ja, das ist was, das ist ein Buch, auf das ich Lust hätte, dann lese ich eigentlich erst die Caption von dem Text. Also ich mag so seine Art total gerne. Ist jetzt nicht unbedingt, dass wir den gleichen Buchgeschmack haben, aber der hat auch natürlich immer viele von diesen gehypten Büchern. Und wenn da ein Buch dabei ist, was ich jetzt interessant finde, dann lese ich mir auch immer die Kommentare durch, weil er meistens dann fragt, welche Bücher habt ihr gelesen, die zu diesem Titel passen würden. Also da kommt eigentlich aus dieser Community ziemlich viel raus. Also das wäre auf Instagram etwas, wo ich neue Bücher entdecke. Und dann ein Podcast, den ich regelmäßig, unregelmäßig höre. Der heißt From the Front Porch. Und ist von einer Buchhändlerin in den USA, in Georgia, hat die ihren Laden in Thomasville. Die macht diesen Podcast und die heißt Annie B. Jones. Und die hat auch einfach immer, also die hat immer so New Releases zum Beispiel, aber auch, was sie selbst gelesen hat in einem bestimmten Monat. Oder was ich da eben immer ganz interessant finde, auch ihre Mitarbeiterinnen oder ihre Mutter oder ihr Mann oder ihr bester Freund, sodass du da wirklich so ganz viele unterschiedliche Geschmäcker entdecken kannst. Und da nehme ich eigentlich auch immer etwas mit raus. Und Podcasts höre ich ja, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und da ist das dann wirklich ganz, ganz oft, dass ich dann während des Spazierengehens schon mal das Buch dann aufmache auf meinem Handy, dass ich es dann nicht vergesse. Genau, das sind so zwei Quellen. Ich könnte jetzt noch 10 bis 20 mehr nennen, aber belassen wir es doch mal dabei. Und ja, wie ist das denn bei dir? Wo bekommst du denn deine Empfehlungen her?
Du bist ganz schön nerdy, dass du da die Kommentare durchliest und schaust, was die anderen noch empfehlen. Finde ich super.
Ja, das ist meine Trüffelschwein Mentalität, glaube ich. Also das ist echt so dieses Digging Deep. Und da gerade so in den Kommentaren kommen dann wirklich nochmal so die, auch mal so ältere Bücher, gar nicht immer unbedingt die New Releases, sondern dann auch was, was schon ein paar Jahre alt ist, was ich sonst nie finden würde, weil da keiner mehr drüber spricht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich mache das auch. Ich überlege halt, also auf Instagram, klar, Reese's Book Club, lese ich fast jedes Buch. Da tauchen ja auch immer wieder, jetzt war gerade Emily Henry, deren Buch wir auch gerade lesen, eine Romance-Autorin, glaube ich, von der wir jedes Buch gelesen haben, wahrscheinlich bisher, die immer gut ist, aber auch andere Autorinnen, die dort auftauchen, wo nicht nur Romance ist, sondern auch mal ein bisschen schwerwiegende Kost. Das mag ich total gern, das ist echt immer eine verlässliche Quelle, da waren vielleicht mal, also ich glaube, die Bücher, die dort eine Enttäuschung waren, war eine Handvoll, sonst wählen die schon sehr gut aus. Dann, was ich auch immer gut finde, ist der Buchladen in New York, den du entdeckt hast von Emma Straub, Books are Magic. Die ab und zu teilen, die machen die so Posts auf Instagram zu die meistgelesenen Bücher des Jahres. Also da war zum Beispiel All Fours drin. Und da kann man sich einfach auch mal ein bisschen gucken, was wurde denn am meisten gelesen? Und dann schaue ich irgendwie, was ist das für ein Buch? Worum es geht da? Und dann gehe ich da so dieses Rabbit Hole runter, um zu schauen, ob das was für mich ist. Das finde ich total hilfreich. Da schaue ich immer wieder rein. Und dann bekomme ich zum Beispiel den Newsletter von Taylor Jenkins Reid. Die hat, sind wir auch Fans, die hat ein paar sehr gute Bücher geschrieben. Und die schreibt ein Newsletter, wo sie auch immer Lesetipps teilt. Mhm. Und die sind immer super. Also da schreibt sie immer eine gute Zusammenfassung. Und da habe ich mir auch schon Bücher blind bestellt und habe es dann einfach auf meinen To-Be-Read-Strabel gelegt und gelesen. Also das ist auch immer gut.
Ist ein, also dann so eine Trusted Source für dich. Mhm. Also da weißt du, der kannst du blind vertrauen, dass wenn sie das Buch empfiehlt, dass das wahrscheinlich zu 95% dann auch ein Buch ist, was dir gefällt.
Ja, genau. Und sonst bei Podcast What to Read Next?
Mhm.
Mag ich auch. Ich höre tatsächlich keinen deutschen Buchpodcast mit Buchtipps. Also wenn da draußen, wenn du da draußen was Gutes hast, ich weiß, viele von euch hören, wie heißt der? Eat, Read,
Sleep?
Der Eat, Read, Sleep?
Eat, Read, Sleep, glaube ich, heißt der.
Also so ein deutscher Podcast, den hören viele von euch. Ich habe da mal reingehört und fand den auch gut. Es sind ja, glaube ich, zwei Moderatorinnen und das ist, du merkst auch, es sind professionelle Journalistinnen, wie das aufbereitet ist und so, ist richtig gut. Aber es hat mich irgendwie nicht gefangen und es liegt natürlich daran, dass die auch sehr viel deutsche Literatur lesen, wo ich mich dann, weiß auch nicht, also da brauche ich eine persönliche Empfehlung noch mehr, finde ich, von einer Freundin, die dann sagt, du ganz echt, das musst du lesen. Das ist jetzt wichtig, so wie oder halt Autoren, wo ich dann schon einiges gelesen habe, wie die von der, wie heißt sie mit Vornamen, Fallwickel?
Mareike.
Mareike Fallwickel. Oder es gibt ja so ein paar Romance-Autorinnen, deutsche, die auch gut sind, wo ich auch schon einiges gelesen habe, wo man dann immer nach dem neuen Buch greift. Aber Genau, das also da muss man die, hat man seine Quellen und hält die Augen offen, wo was kommt. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, wenn du da draußen noch sagst, boah, hast du schon mal da reingehört, hast du schon mal da reingelesen oder der Newsletter von ist total gut, dann sagt immer her damit. Wir freuen uns.
Ja.
Genau. Ja, dann starten wir doch mal, was wir mitgebracht haben heute. Tina, magst du loslegen mit deinem ersten Buch?
Ja, ich mag loslegen und vor allen Dingen, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich würde zu jedem Buch auch gleich nochmal miterzählen, wo ich es entdeckt habe. Also wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Und dann fange ich nämlich an mit einem deutschen Buch, was wahrscheinlich schon viele vielleicht gelesen haben, aber zumindest von gehört haben. Das ist Für Polina von Takis Würger. Und das habe ich entdeckt durch Verena Pauster und ihren Buchclub, Verenas Bookclub. Und Verena liest in ihrem Buchclub eigentlich immer nur Sachbücher und hat aber für diesen Roman, das ist ein Roman, eine Ausnahme gemacht und hat wiederholt gesagt, dass das ein sensationell gutes Buch ist, dass jeder das lesen muss. Und dann, so wie es dann ja immer ist, wenn man einmal seine Aufmerksamkeit dann darauf richtet, dann habe ich das auch, ich habe es überall gesehen. Überall auf Instagram, in Newslettern, in einem Buchladen ist mir dieses Buch über den Weg gelaufen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann lese ich es jetzt auch. Und es hat mir gut gefallen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, so viel schon vorweg, dass es irgendwie das beste Buch des Jahres ist. Dafür habe ich einfach schon zu viele, zu gute Bücher gelesen. Aber es ist ein schönes Buch. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die wirklich ans Herz geht und berührt. Und habe ich wirklich in den Osterferien innerhalb von 2 oder 3 Tagen weggelesen. Und es geht darum, um Hannes Prager und seine Freundin Polina. Und Hannes und Polina wachsen miteinander auf, beide mit alleinerziehenden Müttern. Interessanterweise in Hannover, beziehungsweise in der Nähe von Hannover. Und ich komme ja aus Braunschweig. Also ich kenne so diese Ecken, die da beschreiben, und auch so die Landschaft ziemlich gut. Ich glaube, das hat es für mich auch nochmal ein bisschen interessanter einfach gemacht. Und Hannes ist sehr musikalisch sehr begabt. Also er kann Klavier spielen und komponieren nach Gehör, ohne Noten. Also der ist so ein richtiges Wunderkind, was lange aber erstmal keiner erkennt und er auch nicht. Aber dann irgendwann wird das gefördert. Und er wächst halt mit Polina zusammen auf. Sie sind sehr gut befreundet und irgendwann, also im Teenageralter, kommen da Gefühle mit ins Spiel und es wird alles ein bisschen komplizierter zwischen den beiden. Und dann, so im jungen Erwachsenenalter, verlieren die beiden aber den Kontakt. Es gibt einen Schicksalsschlag, will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil das ein großer Teil der Geschichte ist. Und die beiden haben keinen Kontakt mehr und Hannes hört auf, Klavier zu spielen. Viele, viele Jahre lang. Er ist dann Klavierträger, also er transportiert Klaviere. Und das ist dann auch total interessant zu sehen, wie er also nie den Kontakt zur Musik und zum Klavier verloren hat, aber ganz lange eben nicht gespielt hat. Und wie kommt er dann wieder zum Spielen? Und darum geht's in diesem Buch, also um diesen Weg zurück zur Musik. Und Polina geht ihm nie aus dem Kopf. Und er sucht sie dann mit ihrer Melodie, die er für sie geschrieben hat. Also die hat er ihr schon als Teenager vorgespielt für Polina. Und er möchte sie dann eben wiederfinden und fängt dann wieder an, Klavier zu spielen. Und diese Melodie, findet er sie wieder oder nicht, das lasse ich offen, spielt er dann. Und es ist ein zauberhaftes Buch. Also wer selber auch Klavier spielt und musikalisch ist oder einfach für jemanden, der von Musik berührt ist, ist es genau das richtige Buch. Kann ich also sehr, sehr empfehlen. Man muss auch die ein oder andere Träne verdrücken. Also es geht ans Herz, aber große Empfehlung. Für Polina von Takis Würger.
Sehr schön. Also ich glaube, es kommt auf meine Liste. Es klingt gut. Ist denn am Ende auch noch ein bisschen Zeit für die beiden, dass die auch noch eine Geschichte haben, wenn sie eine Geschichte haben? Oder endet der Roman dann mit dem, in dem Moment, wo sie diese Musik hört oder nicht hört und oder sie sich wieder treffen?
Nee, das endet, also es rund, die Geschichte ist rund. Das endet nicht so plötzlich und unbefriedigend, sondern das passt alles.
Okay. Dann nehme ich dich mit, Tina. Zu The Hunger Games, das ja viele, viele Jahre her ist, dass wir das gelesen haben.
Ja.
Und dazu Suzanne Collins jetzt ein weiteres Buch veröffentlicht. Und da könnte man sich dann denken, oh, jetzt nochmal zurück. Kann man da noch was machen? Ich glaube, es gab 4 Bände schon. Habe ich auch alle gelesen, nach und nach, die rausgekommen sind. Aber im Anschluss zu diesen ersten Büchern, die rausgekommen sind, kamen die dann nach und nach. Und jetzt, viele Jahre später, hat sie noch eins hinterhergeschoben. Und ich muss sagen, es ist lesenswert. Es ist gut. Also diesmal spielt die Geschichte vor allen anderen Büchern. Der Protagonist ist Haymitch Abernathy. Und zwar ist es im allerersten Buch, wird Katniss von einem ehemaligen Tributen betreut aus ihrem Bezirk, der so ziemlich so Alkoholiker ist, und irgendwie am Anfang hat man das Gefühl, er gibt sich irgendwie nicht so viel Mühe. In den Filmen wird er von Woody Harrelson gespielt, und das ist die Geschichte von diesem Tributen eben, was ihm damals passiert ist, nämlich bei den, ich glaube, den 50. Hungerspielen. Es ist so, dass nicht nur 2 Tribute aus jedem Bezirk einberufen wurden in die große Stadt, sondern 4. Und ihm geht es ähnlich wie Katniss, dass er in diesem Bezirk eben in sehr schlechten Umständen lebt und dieses Glas, in dem die Namen drin sind, die dann ausgewählt werden, derjenigen, die mitkommen müssen, ist der Name x-mal drin, weil der die einfach getauscht hat gegen Lebensmittel. Dafür haben wohlhabendere Lebensmittel ausgegeben und ihre Namen daraus geschmuggelt aus diesem Glas derjenigen, die in Frage kommen, um zu den Hungerspielen zu gehen. Und er fährt dann dahin. Und jetzt könnte man sagen, na ja, das haben wir jetzt alle schon einmal gesehen, ja, wie es in der Arena ist und was da passiert. Aber es geht schon noch ein bisschen Thema. Auch damals gibt es schon ein bisschen Rebellion gegen den Präsident Snow, der auch schon damals Präsident war. Und diese Rebellion spürt man ein bisschen und es erzählt halt auch die Geschichte von Haymitch, dem von einem Tag auf die anderen die Jugend genommen wurde und er in diese grausame Arena geworfen wird, um die Menschen zu belustigen am Ende des Tages. Und es ist gut erzählt. Also sie kann einfach toll schreiben, die nimmt dich da toll hin mit. Die Charaktere, mit denen er da zusammen ist, sind gut, hat jeder bekommt seine Ecken und Kanten irgendwie und du hast sofort so ein gutes Bild von den Personen und natürlich auch die Charaktereigenschaften zeigen sich dann nochmal intensiviert in der Arena und auch am Ende siehst du halt auch, warum er zu dem geworden ist, was er ist, was dieses System mit ihm gemacht hat. Und also ich habe es gelesen, fand es gute Unterhaltung, habe es meinem mittleren Sohn weitergegeben, der auch Bock hatte, das zu lesen. Du bleibst die ganze Zeit dran, das ist spannend und ist auch gut erzählt und es hat trotzdem Tiefe und passt. Also es ist auch wirklich ein guter, es ist jetzt sozusagen ein Prequel zu den ursprünglichen Büchern und das ist super. Also ich kann es nur allen, die Fans waren von der Reihe, empfehlen, reinzulesen.
Würdest du sagen, dass man die anderen Bücher gelesen haben sollte? Oder könnte man jetzt auch vielleicht mit dem anfangen und dann die anderen lesen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, gell? Weil man natürlich alles im Hinterkopf hat, was da noch ist. Aber ich glaube, du kannst es auch unabhängig lesen, okay. Kannst damit anfangen, weil er schon noch, also sie setzt kein Wissen voraus. Nee, das glaube ich nicht. Es passiert nochmal alles unabhängig voneinander. Es ist aber natürlich schon so, dass mit dem Hintergrundwissen, das man aus den vorangegangenen Büchern hat, sieht man die Situation auch anders, diese Vorbereitung auf die Arena und wie sie versuchen müssen, Sponsoren zu finden und sowas. Diese ganzen Prozedere kennt man dann schon, aber da kann man auch einwechseln, wenn man das zum ersten Mal liest. Also wer so gern liest, das ist ja eigentlich so Jugendliteratur, aber vielleicht gibt es ja auch einige, die das früher gelesen haben und so lohnt sich auf jeden Fall jetzt nochmal reinzulesen und in diese Welt abzutauchen. Und ich finde es einfach Wahnsinn, wie diese Autorin das wieder geschafft hat, so vollkommen da reinzugehen.
Und das ist ja Jahre her, ne, dass die anderen Bücher geschrieben wurden.
Ja, also Jahrzehnte, glaube ich, fast. Ja, aber das hat sie super gemacht und schreibt auch einfach total spannend. Also man ist da einfach sofort mit drin. Es ist keine Sekunde langweilig in diesem Buch. Ist wirklich gut. Genau. Was hast du denn noch auf deinem Stapel, Tina?
Als nächstes habe ich Dream Count von Chimamanda Ngozi Adichie. Die hat auch Americana geschrieben vor vielen, vielen Jahren. Mhm. So ein Buch, was immer wieder auftaucht in so Bestsellerlisten. Ich selber habe es nicht gelesen. Aber daher kannte ich den Namen. Und das Buch habe ich entdeckt, weil ich einen Podcast gehört habe, nämlich den Book of the Day Podcast, heißt das, glaube ich, von NPR. Und das ist immer so eine Viertelstunde, wo die dann ein Buch vorstellen und meistens dann auch den Autor oder die Autorin zu Gast haben. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Podcast, diese Podcast-Folge, dieses Interview nicht gehört hätte, hätte ich dieses Buch nie gelesen, weil ich wäre gar nicht in diese Geschichte reingekommen. Also ich war froh, dass ich diesen durch den Podcast so ein bisschen Hintergrundwissen hatte und auch grob wusste, worum es geht. Das hat mir geholfen,
dran zu bleiben. Und das ist, also das ist ein Roman, in dem die Geschichte von 4 Frauen erzählt wird. Und die haben alle, sind alle nigerianischer Abstammung oder sind ja eigentlich Nigerianerinnen. 2 von denen wohnen mittlerweile in den USA, sind miteinander befreundet. Dann die 3. Person ist auch eine Nigerianerin, die für die eine als Housekeeper, also als Haushälterin arbeitet. Und die 4. lebt noch in Nigeria und ist da eine erfolgreiche Bankerin. Und diese 4 Geschichten werden nacheinander erzählt. Und die kommen dann immer, die Charaktere kommen immer in den einzelnen Geschichten dann auch vor. Und es ist aber total interessant, weil das mal so ein ganz anderer Einblick in das amerikanische Leben ist. Also 2, wie gesagt, wohnen in den USA. Die 3. kommt dann zum Arbeiten in die USA und man erfährt viel darüber, wie die Frauen aufgewachsen sind in Nigeria. 3 Frauen kommen aus sehr, 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 sehr wohlhabendem Haushalt und da ist einfach viel, viel Geld da, was für alle möglichen Dinge, für Reisen, aber auch für Klamotten, Beauty, für Immobilien und so weiter ausgegeben werden. Das ist das eine, aber auch ganz viele gesellschaftskritische Themen werden da behandelt und das Thema Liebe, Beziehung spielt da auch eine große Rolle. Also alle suchen eigentlich den Mann fürs Leben, möchten Kinder haben mit dem richtigen Mann. Und das ist alles bei jeder Frau auf eine andere Art und Weise kompliziert, so wie das Leben eben ist. Und bei der Haushälterin ist es dann so, die arbeitet auch in einem Hotel und wird dann da Opfer eines sexuellen Übergriffs. Und das wiederum beruht auf einer wahren Begebenheit. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, der Franzose, so ein älterer, alter weißer Mann, Strauss Kahn hieß der, das war vor einigen Jahren, wo es mit so einem Dienstmädchen aus einem Hotel diesen Vorfall gab und wo ich glaube, er dann mal wieder rausgekommen ist, mehr oder weniger, also nicht verurteilt wurde. Und das wird da auch, also dieser reale Fall, dann in diese fiktive Geschichte mit eingebaut. Und das macht das Ganze auch spannend, weil das alles aus der Sicht dieser Haushälterin dann auch geschrieben wird und ihre Vorgeschichte und wie sie überhaupt in die USA gekommen ist und wie sie es geschafft hat, dann in diesem Hotel zu arbeiten und dann aber auch wie sie einfach keine Chance hatte als schwarze Frau mit Migrationshintergrund, als Immigrantin und wie da einfach diese weiße alte Männermaschinerie angelaufen ist, fand ich echt schwer zu lesen, aber auch spannend und gut zu lesen. Und das ist echt, ja, also das Buch ist nicht leicht. Da sind wirklich auch viele, viele Wörter drin, die ich nachgucken musste, die ich nicht verstanden habe. Also das ist literarisch ein anderes Niveau als unsere vielen Romance-Novels zum Beispiel, die wir lesen. Aber ich musste mich nicht durchquälen, weil sie wirklich schön schreibt. Und weil ich einfach diesen roten, also durch dieses Podcast-Interview den Rahmen hatte. Und das hat mir total, also finde ich faszinierend, wie mir das geholfen hat, weil ich dieses Buch, glaube ich, ich hätte angefangen zu lesen und dann gedacht, ah nee, was ist das denn jetzt? Aber ich wusste ja, wo es hinführt und wie diese Geschichten miteinander zusammenhängen. Und das kann ich echt jedem empfehlen, der jetzt nicht auf der Suche nach leichter Kost ist, sondern mal was Anspruchsvolleres lesen möchte.
Klingt total gut. Also ich finde gerade dieser Blickwinkel aus dem Leben der Migrantin, ja, und auch gleichzeitig dieser nigerianische Hintergrund, was ja auch nochmal ein kultureller Unterschied ist, klingt total gut.
Mhm. Ja,
klingt total interessant.
Viel Neues gelernt einfach. Einfach so ein wirklich so ein Einblick in eine mir total fremde Kultur.
Ja. Klingt genau. Aber ein Buch schon mit ganz schön viel Tiefe.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt du wieder. Was hast du denn jetzt als nächstes auf deiner Liste?
Ja. Ich wollte einen Schreibkurs machen bei Jojo Moyes. Die bittet auch so, also online von der BBC ist das, kannst du so schreiben, das macht sie nicht persönlich, sondern ich denke, also wie ich das gelesen habe, ist das ein Online-Kurs, den, wo du nach und nach abrufst, wenn du und Schreibübungen dazwischen machst und so weiter. Hat aber nicht geklappt, weil meine Kreditkarte hat nicht funktioniert mit dem Bezahlen, es wurde nicht angenommen. Und dann bin ich da so reingestolpert, weil ich dann noch sehen wollte, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, darauf zurückzugreifen. Und habe dann gesehen, dass sie ein neues Buch geschrieben hat. Weiß gar nicht, ob es so neu ist. Ich habe es erst jetzt mitbekommen. Das heißt We All Live Here von Jojo Moyes. Und habe mir dann irgendwie gedacht, ja, ich mochte ja ihre Bücher immer gerne. Also klar, sie hat diese großen Hits gemacht, aber ich war einfach gespannt und habe angefangen reinzulesen und war überrascht, weil du siehst, und das macht sie auch irgendwo in dem Buch, ist auch so ein Hint auf die Verlagswelt, dass Midlife gerade im englischsprachigen Literaturraum ein wichtiges Thema ist. Und die Protagonistin befindet sich auch in Midlife mit nicht mehr ganz kleinen Kindern, sondern mit Kindern, die schon Teenager sind, zumindest eine davon. Und sie ist gerade mittendrin und ist selber auch Autorin von einem Buch, also irgendwie auch sehr nah dran, hat man das Gefühl, an der Autorin selber. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das jetzt autobiografisch ist, aber zumindest fühlt es sich so an. Und die Laila lebt mit ihren beiden Kindern in einem Haus. Ihr Mann ist ausgezogen vor einer Weile, weil sie sich getrennt haben. Er hat eine Freundin, eine Affäre gehabt, die jetzt seine Freundin ist und die ist auch schwanger von ihm. Also es steht nicht gut zwischen den beiden. Die Familie ist zerrüttet. Ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben, was sie total aus der Bahn geworfen hat. Und ja, der Partner von der Mutter ist nicht ihr Vater, aber schon viele Jahrzehnte der Partner von der Mutter hat jetzt, lebt mehr oder weniger auch bei ihnen im Haus, ja, weil der sich einfach wahnsinnig einsam gefühlt hat und hat sich dann da so mit reingeschlichen, war nur ab und zu da, um zu helfen. Und dann hat er angefangen zu kochen und gesagt, wir müssen jetzt mal gesund kochen und hat angefangen, ein bisschen im Haushalt mitzuhelfen, um sie zu unterstützen, aber auch, um für sich selber eine Aufgabe zu haben. Du hörst schon raus, es geht um das Thema Midlife, es geht um Teenager-Kinder haben, es geht um Trauer, wenn die eigenen Eltern vielleicht versterben, alles, was das Midlife betrifft. Und es geht auch darum, dass Laila jetzt allein ist und eigentlich das Gefühl hat, also sie möchte eigentlich auch keinen Mann mehr. Ja, also das war es jetzt auch, aber hinsichtlich dessen, dass das nicht das Lebensziel mehr ist, jetzt einen Partner zu finden als nächstes, sondern dass sie auch okay ist mit sich selbst, ja, und beschäftigt genug mit Trauer, die Verarbeitung, dass die andere Beziehung zu Ende ist, dass sie ihren Zweitpapa da hat, der auch mit da sitzt und irgendwie ja mittrauert, ihre Teenager-Kinder, die ist schon voll drin. Und das ist auch was ich immer öfters jetzt gelesen habe in letzter Zeit, ist, wie das ist im Midlife, Frauen, die sich trennen, eben nicht vorrangig darum geht, wo kriege ich jetzt einen neuen Partner her, sondern das ist eigentlich auch, die sind auch okay alleine, ja? Und die sind auch glücklich alleine und befreit, was laut Statistik den Männern nicht so geht, ja? Die möchten schnell wieder in der Partnerschaft. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug in dem Buch. Es ist so, dass sie aber tatsächlich auch jemand kennenlernt, ein Vater aus der Schule und der ist hot. Und
klar, es gibt ja nur hotte Väter.
Und der ist aber auch irgendwie, verfängt sie sich dann da drin und ja, sie merkt dann auch, wie leichte Beute sie auch so ein bisschen ist, weil sie halt aus der Übung ist so ein bisschen. Und ja, also diese Personen, die in dem Haus leben, jeder von denen bekommt seine Geschichte. Jeder hat all seinen eigenen klar gezeichneten Charakter, auch die Kinder, und seine eigene Geschichte mitbringt. Es kommt noch ihr Vater mit ins Spiel, den sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Also ihr leiblicher Vater, der Schauspieler in den USA ist und sie jetzt besuchen kommt und dann da auch plötzlich mit unterkommt. Und das Haus ist einfach viel zu voll, zu viele Menschen. Jeder hat seine eigene Agenda. Aber was ich ganz süß finde, ist, sie als Protagonistin ist auch nicht, also du merkst, sie macht andauernd auch Fehler, weißt du, so mit ihren Teenagern. Sie sagt ganz klar das Falsche zu dem Zeitpunkt, ja. Auch so mit ihrem Vater oder ihrem Ziehvater da, so jeder von denen hat so Ecken und Kanten und so wie es halt auch im Leben ist, du machst nicht alles richtig die ganze Zeit und du hast nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie hat auch keine Ahnung, wie sie jetzt so richtig damit umgehen soll, dass ihr Ex-Mann eine neue Freundin hat, ja, und da ihren Groll unterdrücken und gleichzeitig gehört das natürlich jetzt auch zum Teil der Familie und das zeichnet sie ganz schön, dass da jeder eben seine Agenda hat und wie wichtig das ist, dass man manchmal sich vielleicht auch entschuldigt, zurückrudert und gemeinsam versucht, einen anderen Weg zu finden und natürlich aber auch verzeiht manchmal. Und ja, ich fand das Buch, das war gut Unterhaltung. Die kann einfach gut schreiben und ich mochte das auch, dass es jetzt keine junge Frau ist auf der Suche nach der Liebe, sondern eine mittelalte Frau, die nicht unbedingt auf der Suche nach der Liebe ist, aber sich neu entdeckt.
Hört sich nach einem guten Schmöker an, so.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also sie kann schreiben und das hat sie auch da wieder bewiesen. Und wer jetzt einfach so was Leichtes will, ja, es ist nicht ganz leicht, aber was man, kann man schon gut so zwischen, ist nicht so sehr tief, als dass man da irgendwo reingezogen wird, kann man, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen in jeden Urlaub, in jede Ferien.
Und machst du den Schreibkurs jetzt noch?
Also der Plan ist es. Ich muss jetzt mal meinen Mann, die Kreditkarte von meinem Mann ausprobieren, ob die da geht, weil meine, weiß nicht, was da los ist. Ich habe es auch noch nicht geschafft, bei der Bank anzurufen, weil ich hatte es an der anderen Stelle auch. Irgendwas ist da und ich kann es weder in der App sehen. Es gibt ja heute auch kein Telefon mehr, bei dem du so richtig anrufen kannst. Ich weiß nicht, was die hat, aber ich will das auf jeden Fall machen, weil ich glaube, dass die gut ist dafür. Also ich bin da neugierig drauf.
Ich bin gespannt. Musste dann mal berichten.
Ja, was hast du denn noch?
Ich habe noch eine junge Frau auf der Suche nach der Liebe, weil du das gerade gesagt hattest, dass das dein Buch, dass das nicht war. Das heißt The Story Collector. Und wo habe ich das entdeckt? Das habe ich entdeckt im Buchladen Sisulu von der Luisa Dellert in Braunschweig. Ein Buchladen, Buchcafé kann ich sehr empfehlen für alle, die in Braunschweig und Umgebung wohnen oder da einen Stop machen. Da kann man wirklich sich eine ganze Zeit aufhalten. Das ist bei Luisa total gemütlich und die hat einen gut sortierten Buchladen, also mit sehr ausgewählten Büchern. Der Kaffee schmeckt lecker. Es gibt Zimtschnecken und noch einiges anderes und so kleine Goodies auch. Also zum Beispiel eine Haarklammer, die aus einem Bücherstapel besteht. Also ganz, ganz viele nette Sachen. Und da habe ich, als ich in den Faschingsferien zu Hause war, bei meinen Eltern, viele Stunden verbracht und unter anderem dieses Buch mitgenommen. Es spielt in Irland, ist also mal was anderes und es ist, ich würde es so als historical, nicht Fantasy, aber es hat schon so Fantasy Magical Elements, also eigentlich etwas, zu dem ich jetzt nicht unbedingt greife, aber ich habe gedacht, wenn Luisa das in ihrem Laden hat und empfiehlt, dann kann ich dem mal eine Chance geben. Und ich war gut unterhalten. Und das spielt im Hier und Jetzt. Die Protagonistin heißt Anna. Anna hat sich gerade von ihrem Mann getrennt. Warum, weiß man am Anfang nicht. Das lernt man erst im Laufe der Geschichte. Und Anna will eigentlich zu ihrer Familie, glaube ich, von New York nach Boston oder so fliegen und entscheidet sich, am Flughafen nach Irland zu fliegen. Also sie fühlt da irgendwie so einen Sog hin nach Irland in so ein kleines irisches Dorf, wo sie mal eine Sage gehört hat von so einem Magic Tree. Und ja, also anstatt nach Boston zu ihren Eltern zu fliegen, landet sie in Irland in diesem kleinen Dorf, wo es diesen Magic Tree gibt. Und das versteht man natürlich am Anfang alles nicht, was es damit auf sich hat. Aber im Laufe der Geschichte wird das dann erklärt. Und das ist also das Hier und Jetzt. Und dann ist das Ganze aber verwoben mit noch einer anderen Geschichte in der Vergangenheit. Jetzt weiß ich natürlich, ich als Nicht-Historikerin nicht so genau, wann das spielt. Genau. Und jetzt habe ich auch schon wieder die beiden Frauen durcheinander gebracht. Also die historische Figur, die heißt Anna. Und die Amerikanerin, die nach Irland fliegt, die heißt Sarah. Da sieht man schon, die Namen, die sind zu ähnlich. Also, Sarah findet im Hier und Jetzt das Tagebuch von Anna. Und zwar in einem hohlen Baum. So ein bisschen komischer Zufall. Und dann liest man also mit Sarah zusammen das Tagebuch von Anna. Und Anna lebt mit ihrer Familie eben früher in diesem Dorf. Und da kommt dann auch ein Amerikaner zu Besuch, der diesen irischen Fairy Tales, Folk Tales auf der Spur ist und mit den Leuten vor Ort sprechen möchte und irgendwie das dokumentieren möchte und rausfinden möchte, was denn da dran ist und warum die Leute denn an diese Fairies glauben. Und Anna ist seine Begleiterin. Und da entspinnt sich dann eine Liebesgeschichte in dieser historischen Ebene, aber auch eine Liebesgeschichte im Hier und Jetzt. Denn Sarah mietet ein Cottage von einem Mann, der auch eine Teenager-Tochter hat, der vor ein paar Jahren seine Frau verloren hat, die an einer schlimmen Krankheit gestorben ist. Also jetzt auch kein Geheimnis. Also sind da zwei Liebesgeschichten auf zwei Ebenen. Und das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und mir einfach Spaß gemacht, weil ich ja so Magic Fantasy nicht so viel lese, mal sowas, so Magical Realism ist das, glaube ich. So ein bisschen würde man das einordnen wie auch The Change mit so ein bisschen magischen Elementen, aber nicht zu viel. Und es spielt eben auch nicht in einer Fantasy-Welt, sondern in der realen Welt jetzt und in der realen Welt vor, ich würde mal sagen, so 100 Jahren, 150 Jahren. Und hat mir Spaß gemacht zu lesen und kann ich auch echt empfehlen. Das ist nicht zu schwierig zu lesen, auch keine schwere Kost. Es ist allerdings, also man muss so eine Triggerwarnung doch geben. Es geht einmal also auch um Krankheiten, es geht um mentale Gesundheit, aber mentale Probleme und auch um den Verlust eines Kindes. Das steht alles nicht im Vordergrund, aber es kommt doch immer mal wieder vor und wer da sensibel ist, für den ist es nicht das richtige Buch. Das war's von mir. Jetzt hast du noch eins, oder?
Ja, eins habe ich noch. All That I Can Afford von Emily Everett. Das ist ein Buch, das ich entdeckt habe bei Reese's Book Club. Mhm. Das war dort vor einer Weile empfohlen. Und das ist auch die Liebesgeschichte einer jungen Frau, die aus Amerika kommt oder in Amerika aufgewachsen ist und relativ armen Verhältnissen und immer schon Jane Austen-Fan war. Und diese Ära und die Bücher geliebt hat und deswegen davon träumt, in den USA, in England zu studieren. Und sie schafft es tatsächlich auch, in Amerika einen Studienplatz zu bekommen, was ja relativ schwierig ist, wenn man kein Geld hat. Und dann einen Austausch nach London zu machen. Und das Buch beginnt auch mit ihrer Zeit in London, die für sie absolut magisch ist, weil sie es gefühlt hat, sie ist zumindest ein Stück weit in dieser Welt gelandet, in dieser Buchwelt, der sie immer wollte. Und sie studiert natürlich Literatur und ist an der Uni total gut angekommen und begeistert und muss sich jetzt aber schauen, wie sie hat sozusagen ein Gaststipendium an der Uni und kann dort auch ihren Abschluss machen, muss aber dort kosten, das Studium kostet trotzdem noch ein bisschen was. Sie muss da sich was dazu verdienen, auch für ihr Leben. Und deswegen ist sie Tutorin und gibt Nachhilfe. Und was in England ganz begehrt ist, dass die Highschool-Abgänger ihren Abschluss machen, zusätzlich diesen amerikanischen Abschluss, die ST... Wie heißen das? Du weißt schon, die SATCs machen, damit sie sich dann leichter in einer amerikanischen Uni bewerben können. Und sie trainiert sozusagen diese Jugendlichen darauf, dass sie gut vorbereitet sind auf diesen Abschluss und den dann auch extern zu ihrer Schule machen können. Und das funktioniert ganz gut, dass sie bei so einer Agentur und gut versorgt kommt über die Runden, hat aber natürlich immer ziemlich wenig Geld. Und dann ist es so, dass eines Tages hat sie von der Agentur bekommt sie einen Auftrag, eine junge Frau, die sie in einem Hotel treffen soll, die dort in einer Suite ist und sie lernt die junge Frau kennen und die möchte sich eben auch vorbereiten auf diesen zusätzlichen Abschluss und sie betritt da zum ersten Mal eine ganz andere Welt, weil diese junge Frau offensichtlich einer sehr wohlhabenden Familie entspringt, die jetzt für ein paar Wochen im Hotel wohnt, bevor sie wieder zurück kann in ihr Haus. Und die Eltern sind erstmal wenig präsent, sind aber dankbar, dass sie da ist, um die Tochter vorzubereiten. und schlagen dann vor, ob sie nicht über die Weihnachtsferien mitkommen könnte in den Urlaub nach Saint-Tropez, nach Frankreich, um die Tochter dort weiterhin auch zu beschulen. Und das ist natürlich für sie eine zusätzliche Einnahme, die sie nicht abschlagen kann. Denn stimmt sie dazu, weil die auch wirklich bereit sind, ihr einiges mehr zu zahlen und fährt dann nach Saint-Tropez und kommt er an in einem riesigen Landsitz, in einer wunderschönen Landschaft, wo sie ihr eigenes Reich hat. Und die haben natürlich Angestellte und sie muss mit dieser Tochter am Tag ein paar Stunden üben, aber sonst wird sie da von diesem jungen Mädchen in die Familie integriert. Das junge Mädchen hat noch eine ältere Schwester, das auch in dem Alter der Protagonistin ist. Und die nehmen sie dann mit in diese Welt in Saint-Tropez. Sie isst zum ersten Mal Austern, trinkt den besten Champagner, die gehen auf irgendwelche Weingüter und trinken dort, sind immer best gekleidet. Sie darf sich die Klamotten ausleihen von der großen Schwester und also sie kommt da total an und die nehmen sie auch so ein bisschen auf, wird in diesen Freundeskreis der großen Schwester aufgenommen und ist total auch ein bisschen so, wird sie weggeschwemmt von dieser Art zu leben, in dem ein Leben, in dem Geld keine Rolle spielt. Mit dem du dir jede Art von Bildung leisten kannst, deine Eltern immer da sind, um hinter dir aufzuräumen, wenn es daneben geht. Und als sie nach London zurückkehrt, wird sie von der Familie auch weiterhin eingeladen, die Tochter zu unterstützen, beziehungsweise ist es dann sogar so, dass sie die nicht in ihrem Haus leben können, weil die renoviert wird und sie dann bitten, ob sie da nicht ein bisschen dort leben könnte, um auf das Haus aufzupassen, sozusagen so House-Sitting zu machen, während da einiges verändert wird. Und das bedeutet, sie ist auf einmal zu Hause in diesen Räumlichkeiten, ja. Und die Freundschaften, die sie geschlossen hat in Saint-Tropez, die zieht sie weiter. Die in London sind die immer noch ein Teil ihrer Welt. Die wissen auch nicht so genau, dass sie nicht gleich wohlhabend ist, ja. Und das hält sie so ein bisschen im Dunkeln, weil sie dazugehören möchte um jeden Preis. Und wie man sich vorstellen könnte, kommt das aber irgendwann ans Licht und ihre Welt droht einzubrechen. Und jetzt könnte man sagen, was ist das für eine seichte Geschichte? Aber ich finde, dass es echt gut beschrieben ist, wenn du selber aus einer Welt kommst, wo Geld so eine große Rolle spielt, weil es nicht da ist. Und dann hast du deinen kleinen oder hast du die Hand mal ganz kurz in einer Welt, wo Geld keine Rolle spielt. Das sind schon so kontrovers, so unterschiedliche Erlebniswelten, dass sie wirklich toll erzählt, dass man das so gut verstehen kann, warum sie sich diese Leichtigkeit, die mit mehr Geld kommt, auch einfach in ihrem Leben wünscht.
Mhm.
Und so sehr hofft, dass es einfach, dass sie das ignorieren kann, dass die Wirklichkeit eine andere ist und dass sie ein Teil davon werden kann. Weil, und das ist, finde ich schon, zeigt das Buch auch, Geld das Leben halt um ein Vielfaches einfacher macht, wenn du es hast. Und ja, es ist eine nette Liebesgeschichte noch mit reingepackt und es ist eine Geschichte des Erwachsenswerdens, weil sie das unweigerlich irgendwann muss. Aber es ist auch eine Geschichte dessen eben, was diese Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, es geht auch ein bisschen um die Gesellschaft in London und in England, einfach macht mit den Menschen. Genau. Ja, ich fand das ein gutes Eintauchen. Es war auch schön, in Saint-Tropez dabei zu sein.
Das glaube ich.
Fast Lust, nach Frankreich zu fahren und Austern zu essen, auch wenn ich keine Austern mag. Aber es war schön beschrieben.
Ja, hört sich auch nach so Sommerroman. Also mit Saint-Tropez verbinde ich jetzt schon Sommer und Strand und Pool und so.
Ja, die waren jetzt im Winter da zum Teil, dann später nochmal Sommer, aber selbst im Winter ist es so, weil dann keine Touristen da sind und dann haben die Landgutbesitzer alles für sich und die Welt ist trotzdem wunderschön und so und es ist warm genug, um trotzdem auf dem Liegestuhl draußen zu sitzen, auch im Winter, also war schon schön einzutauchen, ja, genau,
super.
Ja, dann haben wir alle Bücher. Wir lesen auch gerade ein paar ganz gute Bücher und freue mich schon auf die nächste Folge, die wir machen und hier teilen können. Ein Buch, das ein bisschen tiefer geht, von Mareike Fallwickel, werden wir auf jeden Fall hier besprechen, denke ich, das nächste Mal. Und das neue Buch von Emily Henry bestimmt auch. Und wer weiß, was uns noch alles unter die Finger kommt. Und wenn du dort Tina hält gerade eins in die Kamera. Hormonwerte-Code. Oh, das klingt auch nach einem Must-Read, ehrlich gesagt, so wie es uns beiden gerade geht. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge drüber, wie es uns beide gerade geht.
Genau. Also hier steht drauf für Frauen ab 35. Wir beide haben die 35 schon lange überschritten. Also wir sollten das auf jeden Fall lesen. Ich habe es gestern bekommen. Der Hormonwerte-Code ist ein Sachbuch von Caroline Kreuschmar und habe erstmal nur das erste Kapitel gelesen und habe schon gedacht, okay, so funktioniert das also mit den Hormonen und wann welches Hormon zu welcher Zeit des Zyklus ist hier super erklärt mit Schaubild. Also ich habe gemerkt, ich brauche so Schaubilder, um mir das besser vorstellen zu können. Also davon gehe ich mal aus, dass ich das in der nächsten Folge auch besprechen werde.
Wichtiges Thema, auch wenn man es lieber nicht wahr hätte, gehört dazu. Wenn du da draußen einen Tipp hast und sagst, das hast du entdeckt, das hat dich so berührt, dann bitte teile das mit uns. Wir freuen uns, kontaktiere uns am besten über Instagram, Hey Book Lovers, da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auch, wenn du diese Podcast-Folge gerne hörst, dass du sie bewertest auf der Plattform, auf der du sie konsumierst und uns da eine Bewertung da
lässt. Eine Bewertung, genau.
Oder es teilst in Social Media als einen Podcast, den du gerne hörst, da hilfst du uns auch gerne weiter.
Genau, also vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach es gut.
Bis bald.